Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb, und auch Radio Maria Südtirol ist mit dabei. Herzlich willkommen. Viele hören uns auch über die UKW-Frequenz im Großraum München und jetzt natürlich ganz neu und aktuell über DAB Plus, das digitale Radio fast ganz deutschlandweit. Schön, dass Sie zuhören, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Was sind geistliche Gemeinschaften? Das ist heute unser Thema, heute bereits der zweite Teil. Was sind geistliche Gemeinschaften? Und wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, ich grüße Sie. Es ist schön, wenn wir jetzt noch mal so eine besinnliche Stunde haben, wo wir uns etwas näher mit einer geistlichen Gemeinschaft beschäftigen werden.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben und hier bei Radio Horeb für uns in der Sendung sozusagen zur Seite stehen und uns ganz viele Informationen geben. Ja, was sind geistliche Gemeinschaften, ist heute unser Thema. Und wir werden dieses Thema heute ganz in ganz besonderer Weise vertiefen, denn wir sprechen unter anderem über Schönstatt. Und dazu haben wir sozusagen eine Fachfrau eingeladen. Es ist Schwester Maria Tatjana Sebold. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, Schwester, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind 1975 in die Gemeinschaft eingetreten. Sie haben eine Ausbildung genossen zur Gemeindereferentin in Magdeburg, waren in der Gemeindeseelsorge tätig und 20 Jahre in der Provinzleitung und so weiter. Also ich merke schon, da ist ziemlich viel Kapital, worüber wir heute sprechen können. Auch für Sie herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben heute bei uns hier in der Sendung Grundkurs des Glaubens über Schönstatt, über geistliche Gemeinschaften zu sprechen. Zunächst an Herr Pfarrer Bierschenk. Geistliche Gemeinschaften, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was sind eigentlich geistliche Gemeinschaften?
Ich denke, wenn wir über geistliche Gemeinschaften sprechen, wir haben ja in der letzten Sendung schon mal auf die Grundlagen geschaut, dann glaube ich, entwickeln sich geistliche Gemeinschaften aus einem inneren Interesse. Das, was uns das Evangelium als frohe Botschaft überliefert, im Alltag konkret zu leben. Man sucht nach Wegen, nach Möglichkeiten, um das, was einem aufgeleuchtet ist, dann auch in ganz konkreten Formen zu leben und umzusetzen. Und dann schaut man, was spricht einen in der Bibel besonders an, auch Personen der Heiligen Schrift, die uns in besonderer Weise nahe kommen. Und dann sucht man sich oder wird durch andere auf eine geistliche Gemeinschaft aufmerksam, um das Evangelium möglichst konkret mit anderen zusammen, nicht allein für sich, zu leben. Und da sucht man eine solche Gemeinschaft, die einen stärkt, die einen bereichert, aber wo man selber dann auch vielleicht seinen Glauben leichter leben kann, als wenn man nur allein für sich in seinen vier Wänden versucht, ein gläubiger Mensch zu sein. Geistliche Gemeinschaften können uns Impulse geben für unser geistliches Leben, und sie helfen uns, gemeinsam nach dem Willen Jesu zu schauen oder auch dann auch seinen Auftrag zu erfüllen.
Mhm. Schwester Tatjana, Pfarrer Bierschenk hat gerade gesagt, das ist für Menschen, die auf der Suche sind, die vielleicht ein Vorbild haben aus der Bibel und so weiter. Wie war das denn ganz genau bei Ihnen?
Das ist eine lange Geschichte, die sehr weit zurückreicht. Schon als Kind habe ich zur Schönstatt-Bewegung gehört. Und daran wird schon deutlich, dass Schönstatt wirklich eine weit ausgeprägte geistliche Gemeinschaft ist, wo wirklich jeder, der möchte, seinen Platz findet. Ich war als Mädchen in einer Gruppe. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Und was uns halt Freude gemacht hat, war einfach das gemeinsame Beten, Singen und zu überlegen, wie wir auch schon als Kinder unser Leben im Glauben gestalten können. Natürlich haben auch Spiele und Basteln dazu gehört und gemeinsame Wanderungen. Und was uns eben besonders auch verbunden hat, war die Liebe zu Maria, der Mutter Gottes. Ja, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich dann als Jugendliche zum allerersten Mal zu dem nächstgelegenen Schönstattzentrum gefahren bin. Das war in Friedrichroda im Thüringer Wald. Und dort auch zum ersten Mal eine Schönstattkapelle besucht habe. Das weiß ich also noch nach fast 40 Jahren. Und ich habe damals sofort gedacht, hier muss ich wieder hin. Und irgendwo hat das mit meinem Leben etwas zu tun. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, das war nämlich über Ostern, dass wir Briefe geschrieben haben. Und diese Briefe wurden dann in das Osterfeuer gegeben und stiegen so als Himmelspost auf. Und ich weiß genau, dass ich in diesen Brief hineingeschrieben habe, hier möchte ich wieder hin und ich möchte eigentlich mein Leben dafür einsetzen, aber auf gar keinen Fall Schwester werden. Ja, nach einigen Jahren, viele waren es eigentlich nicht, habe ich dann doch gemerkt, wenn Schönstatt mein Beruf sein soll und ich mich ganz dafür einsetzen will, dann ist für mich eigentlich doch der richtige Weg, dann auch Schönstatter Marienschwester zu werden. Zudem kam dazu, dass es ja viele junge Frauen gab in der Zeit, die ich sehr gut kannte und die auch Vorbild für mich waren, die auch diesen Weg gegangen sind. Und dass ich mir dann gedacht habe, wenn die das schaffen und das, wenn das für sie das Richtige ist, dann ist das sicher auch mein Weg.
Mhm. Schwester, was ich so herausgehört habe, Sie sind so eher frei an das herangegangen. Sie haben sich bereichern lassen. Sie haben es gerade erwähnt durch den Brief, den Sie geschrieben haben, der dann durch das Osterfeuer verbrannt worden ist und ja vielleicht Ihr Gebet erhört worden ist, dass Sie gerne nochmal an diesen Ort wollen. Das Bereichern lassen, das ist so ein Untertitel, den ich rausgehört habe. Wie ist denn das? Haben Sie das empfunden, dass Sie beschenkt werden?
Ja, ganz tief sogar. Beschenkt werden und vor allen Dingen auch das Gefühl zu haben, angekommen zu sein, zu Hause zu sein. Und das war etwas ganz Wichtiges, was ich da auch mitgenommen habe. Das angenommen und zu Hause sein und dann aber auch zu wissen, das ist ein Geschenk, was man nicht für sich behalten darf, sondern das muss man weiterschenken an alle, die auf der Suche sind oder die ähnliche Erfahrungen machen wollen oder machen werden.
Mhm. Als Sie zum ersten Mal an diesen Ort gekommen sind, was haben Sie da empfunden?
Ja, ich habe empfunden, hier gehöre ich hin. Also hier, das ist einfach alles richtig und da möchte ich eben wieder hin. Ja.
Mhm. Da wollen Sie immer hin. Sie haben aber gesagt, Sie wollen nicht unbedingt Schwester werden oder wollten. Wir müssen ja in einer anderen Zeitform sprechen. Sie wollten nicht unbedingt Schwester werden.
Ja gut, als Jugendliche ist, glaube ich, dieser Weg nicht unbedingt der erstrebenswerte. Man hat andere Vorstellungen von seinem Leben, möchte vielleicht auch Familie haben und Kinder haben und ja, was von der Welt sehen oder so. Und irgendwo war das ja doch etwas, wo man nicht zuerst dran gedacht hat. Aber ich bin eigentlich doch sehr froh, dass ich den Mut hatte, diesen Schritt zu gehen. Und im Nachhinein, denke ich, war es genau richtig.
Mhm, gut. Herr Frau Bierschenk, wenn wir darüber sprechen, was sind geistliche Gemeinschaften, werden Sie denn als Pfarrer auch mal gefragt von jemand, der sagt, also ich überlege mir die ganze Zeit schon, in irgendeine Gemeinschaft einzutreten?
Vielleicht so konkret nicht unbedingt, dass jetzt jemand schon eine konkrete Gemeinschaft im Blick hat. Aber mir begegnet es auf ganz unterschiedliche Weise. Bei Hochzeiten zum Beispiel fällt mir jetzt ein Ehepaar ein, die saßen so bei der Hochzeitsgesellschaft und dann sagten mir der Mann oder die Frau, das weiß ich nicht mehr so genau, dass sie etwas suchen, auch hier in näheren Umgebung, wo geistliches Leben gelebt wird, wo man mit anderen beten kann oder wo man auch den Glauben überzeugend leben kann, was man manchmal in dem normalen Gemeindeleben ein bisschen vermisst, weil man nur die normalen Gottesdienste feiert, das ist auch alles gut. Aber man sucht manchmal ein intensiveres Glaubensleben. Und das war so eine indirekte Anfrage. Und da habe ich diesem Ehepaar zum Beispiel gesagt, es gibt dort eine Anbetung in Leinefelde zum Beispiel. Und das haben die sehr dankbar angenommen und sind dann auch hingefahren. Und ich denke, dann sind sie natürlich noch nicht irgendwie Mitglied in einer Gemeinschaft, aber ihre Suchbewegung wird sie vielleicht hier oder da weiterhin führen, wo sie dann vielleicht sagen, ja, hier ist unser Platz. Oder es gibt viele, die zum Hülfensberg, zu den Franziskanern fahren und dort im Umfeld franziskanische Gemeinschaft suchen. Oder auch eine Heiligenstadt ins kleine Paradies, wo die Schönstattschwestern dort zu Hause sind. Das sind viele, die also auf der Suche sind. Viele, die natürlich sagen, ich gehöre schon dazu. Aber auch viele, die einfach eine intensivere Gemeinschaft suchen und dann mehr oder weniger durch diese Kontakte dann mit Gemeinschaften in Berührung kommen.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, wie war das denn bei Ihnen? Sie sind Priester, Sie sind Pfarrer, Sie sind Leiter einer Pfarrei. Entsteht da nicht auch mal der Wunsch nach einer Gemeinschaft?
Ich selber, das geht mir vielleicht genauso wie Schwester Tatjana, als Jugendlicher im Eichsfeld auch aufgewachsen, hat man auch damals schon gesucht nach irgendwelchen intensiveren Glaubenserfahrung. Und ich selber habe sie, da war ich 16, in einem Glaubensseminar gefunden, das von Heiligenstadt aus bei uns im Dorf gehalten wurde. Und junge Leute haben von ihrem Leben mit Gott Zeugnis gegeben und das hat mich angesprochen. Und dann bin ich in den Bibelkreis nach Heiligenstadt 3 Jahre lang jede Woche gefahren und dann bin ich gleichsam ein Stück in die charismatische Bewegung, ich würde sagen, reingerutscht. Und das war für mich schon auch in den Jugendjahren prägend. Und da habe ich auch meine geistliche Heimat gefunden. Gut, danach habe ich auch ein Jahr für Gott in dieser Gemeinschaft gemacht. Und jetzt, das war zumindest für die damalige Zeit, das intensive Mitleben in dieser Bewegung, auch durch die Gebetskreise, war das für meine Glaubensprägung. Und ich denke auch für meine Berufung dann später zum Priester hin, vorher war ich ja Verkäufer, schon ein entscheidendes Moment. Auch wenn man heute im vielerlei der Gemeindearbeit nicht mehr so intensiv, also so Wochenendkurse und solche Treffen mitnehmen kann und besuchen kann, wie ich das als Student oder vorher auch getan habe.
Mhm. Was sind geistliche Gemeinschaften, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk, er ist uns aus Diedorf zugeschaltet und wir sind im Gespräch mit der Schönstädter Marienschwester Tatjana. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Was sind geistliche Gemeinschaften, liebe Zuhörer? Das ist heute unsere Frage, der wir heute nachgehen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk und der Schönstädter Marienschwester Tatjana. Schwester Tatjana, wie war das, als Sie sich klar gemacht haben, ich möchte Schwester werden? Was hat Ihre Familie gesagt?
Nun ja, da ich noch sehr jung war, war meine Familie nicht unbedingt sofort damit einverstanden, sondern war der Meinung, also erstmal einen Beruf lernen und richtig entscheiden und so weiter. Aber sie war nicht grundsätzlich dagegen, das muss ich sagen. Aber gut, ich bin den Weg trotzdem gegangen und im Nachhinein denke ich, ja, es ist jetzt so und sie haben sich auch damit abgefunden und ich denke, sie gehören mit zu unserer Familie und umgekehrt auch. Das ist also ein schönes Geben und Nehmen und ein gutes Miteinander.
Mhm. Könnte man denn sagen, dass eine geistliche Gemeinschaft eine Familie ist?
Oh ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch Sinn, denke ich, einer geistlichen Gemeinschaft, dass man dort Heimat findet, eine geistliche Heimat findet und Schwestern und Brüder, mit denen man beieinander ist und mit denen man sich auch verbunden weiß, eben im gemeinsamen Streben, in einem gemeinsamen Ziel, einer gemeinsamen Aufgabe.
Mhm. Also so ein bisschen provokant möchte ich jetzt sagen. Viele Menschen sagen, ja, die tritt ein in ein Kloster und dann ist sie weg, bums, Tür zu, Ende. Aber Schönstadt ist doch eigentlich ganz was anderes, oder?
Ja, Schönstadt ist eine geistliche Gemeinschaft mit einer ganz großen Vielfalt von einzelnen Gliederungen und Prägerungen und Prägungen und Gemeinschaften. Und wir als Schwesterngemeinschaft sind in dem Sinn auch kein Kloster, sondern ein Säkularinstitut, wie auch andere Schönstadtgemeinschaften. Und von daher kann man da eigentlich nicht davon reden, weg von der Welt, sondern eigentlich ist das ja die Aufgabe, mitten in der Welt zu sein und den Glauben ganz intensiv zu leben.
Mhm. Jetzt ist gerade so ein Fachwort gefallen, Säkularinstitut, Schwester. Das müssen Sie uns erklären. Was ist das?
Ein Säkularinstitut heißt eigentlich ja weltliches Institut, aber es möchte ein Institut sein, was oder eine Gemeinschaft sein, was Glauben und Leben, Christsein in der Welt, also das miteinander auch verbindet, praktisch mitten in der Welt das Christsein zu leben.
Mhm. Jetzt viele Klöster oder viele Gemeinschaften haben ja auch bestimmte Richtlinien und Regeln. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Haben Sie da auch irgendwelche, ja vielleicht von der Kleidung her, irgendwelche Regeln, die Sie beachten müssen?
Oh ja, wir haben ein gemeinsames Kleid, unser Schwesternkleid, ein Marienkleid, was uns ja auch auszeichnet. Das heißt aber nicht, dass wir das immer tragen, sondern es besteht auch die Möglichkeit, in Zivil zu gehen, je nach Aufgabe oder nach Region oder je nachdem, was von uns jetzt erwartet wird in dem Moment. Allerdings ist das nicht ins Belieben der einzelnen Schwester gestellt, sondern das entscheiden dann die Oberen mit, was für diese Schwester in dieser Situation wichtig und richtig ist.
Das heißt, es ist also unter Umständen möglich, dass Sie gar nicht als Schwester erkannt werden.
Ja, das passt ja auch sehr gut zu unserem Sein oder zu unserem Sein als Säkularinstitut. Denn je nachdem, es ist ja möglich für uns, in allen Berufen zu arbeiten, die für eine Frau möglich sind. Und da kann es durchaus auch sein, dass man irgendwo arbeitet oder ist und als Schwester eben nicht erkannt wird. Hoffentlich vielleicht durch die Ausstrahlung und durch das Sein, nicht unbedingt durch das Äußere. Und es gibt auch die Möglichkeit, in Notzeiten, und dies ja schon gegeben hat und immer wieder geben wird, ich denke da vor allem auch an unsere Mitschwestern in der Tschechischen Republik, für die gab es überhaupt keine andere Möglichkeit, um zu überleben, als eben im Untergrund und auch im Zivilkleid zu sein und ganz normal ihrer Arbeit nachzugehen.
Das heißt, sie durften sich nicht outen, oder?
Ja, nach Möglichkeit nicht. Jedenfalls nicht überall.
Mit wie viel Schwestern sind Sie denn bei Schönstatt?
Weltweit gut 2000, ja. Aber eben wie gesagt, die Schwesterngemeinschaft, unser Säkularinstitut ist eins von 6 Säkularinstituten. Dann gibt es ja noch die Schönstattbünde, es gibt die Schönstattliga und die ganz große Wallfahrtsbewegung. Es gibt, die zu Schönstatt gehören, über 20 eigenständige Gemeinschaften. Und dazu gehören eben Frauen, Mütter, Familien, vor allen Dingen Priester, Laien, Junge und Alte, Mädchen und Jungen, Kinder und Kranke. Also jeder, der möchte und will, kann da seinen Weg finden und seine Gemeinschaft, zu der er gehören kann.
Und was findet er da?
Ich denke vor allen Dingen eben eine Gemeinschaft, die mit ihm das gleiche Ziel erstrebt, die sich mit ihm eint in einem gemeinsamen Ziel und eben, wie am Anfang schon gesagt wurde, eine bestimmte Ausprägung auch des Evangeliums, eben den Glauben heute zu leben.
Kriegt man das dabei gebracht oder wie kann ich mir das vorstellen, Schwester?
Ja, ich denke schon, man kriegt das beigebracht, aber nicht einfach so, dass man auf der Schulbank sitzt und da eben zuhören muss, sondern einfach das Leben überzeugt. Und ich denke, am allerschönsten ist es, wenn man ganz allmählich reinwächst oder jemanden kennt, der eben Schönstatt oder eben ja das so überzeugend vorlebt, dass man sich sagt, ja, das wäre etwas für mich, da möchte ich gern dazugehören. Oder einfach im Gespräch oder eben auch, dass man ein Schönstatt-Heiligtum kennenlernt, dort reinkommt und eben sagt, ja, das ist es, was ich gesucht habe, hier bin ich zu Hause.
Herr Pfarrer Bierschenk, wie sind Sie denn verbunden mit Schönstatt?
Ja, hier in Thüringen oder auch im Bistum Erfurt ist ja die Schönstatt-Bewegung eigentlich sehr stark. Es gibt sehr viele Schwestern, ich denke mal, wenn ich so überschlage, fast 100 oder knapp oder so um die 100. Und ich habe schon auch als Kind immer wieder auch Menschen kennengelernt, die zu Schönstatt gehört haben. Da gab es eine Band im Eichsfeld, die hat ganz toll gespielt in einer Kirche in Worbis. Dort bin ich auch immer wieder hingefahren und also Wallfahrten. Dann habe ich eine Mitarbeiterin gehabt, eine Gemeindereferentin in 2 Gemeinden, die als Schönstattschwester tätig war, als Gemeindereferentin. Und so kann ich sagen, ich kenne eigentlich die Schönstattbewegung schon auch von Kindesbeinen an und bin immer auch dankbar, weil ich spüre auch bei den Mädchengruppen, die es im Eichsfeld gibt, das hat eine Schwester Blanka damals gemacht, da hat man gespürt, überall, wo diese Zellen war auch geistliches Leben und das war anziehend und das hat mich auch berührt. Und wir hier im Eichsfeld, wir sind auch ein sehr marianisches Land. Wir haben sehr viele Marienwallfahrtsorte und ich glaube, das ist der Schönstattbewegung zuträglich, weil auch Maria in dieser geistlichen Gemeinschaft eine besondere Rolle spielt. Und ich glaube, deshalb kennen viele die Schönstattbewegung und deswegen, also bin ich auch zwar jetzt nicht so Mitglied wie jetzt die Schwester, aber doch auch dankbar, dass es diese Bewegung auch hier im Eichsfeld bei uns gibt und dass ich auch doch allerhand Leute kenne, die auch mit Schönstatt verbunden sind.
Schwester Tatjana, wenn ich jetzt zu Schönstatt dazugehören will, was muss ich denn da machen?
Ja, das wird ganz unterschiedlich sein. Das kommt nun auch darauf an, auf die konkrete Person, die dazugehören möchte. Am besten ist natürlich, man fährt einfach mal oder geht, wallfahrtet zu einem Schönstattzentrum, guckt sich das mal an. Ja, versucht einfach etwas mehr davon zu erfahren und dann kann man immer noch entscheiden, wie, in welchem Grad ich dazu gehören möchte. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Einfach als Sympathisant, als Pilger und Wallfahrer, moralisch oder eben, dass man sich auch entscheidet und sagt, das ist mein Lebensberuf und ich möchte richtig dazu gehören.
Mhm. Schwester, viele Klöster, viele Gemeinschaften leiden leider darunter, dass die Menschen älter werden, dass keine jungen Menschen nachkommen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie auch diese Nöte?
Ja, da sind wir auch nicht anders, als es allgemein zugeht. Diese Nöte werden leider auch immer größer. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch das allgemeine Schicksal teilen, der Kirche und der Welt an sich. Selbst Thomas Gottschalk hat gesagt, dass alle Zahlen rückläufig sind und alle Quoten auch. Also warum soll es uns da besser gehen? Aber ich denke, es gibt doch immer wieder diese kleinen Wunder, dass sich jemand entscheidet und auf der Suche ist. Aber es fällt den jungen Menschen heute eben auch wesentlich schwerer, einen Weg richtig klar zu gehen und im letzten Moment dann den Sprung auch zu wagen. Sicher viele, die auf der Suche sind und auch berufen sind, das glaube ich ganz sicher. Aber sie ringen heute länger oder nehmen es auch leichter und die Entscheidung fällt nicht mehr so leicht.
Also ist klar, solche Entscheidungen fallen natürlich nicht vom Himmel. Haben Sie auch gerungen? Haben Sie auch überlegt, Mensch, ist das wirklich was für mich? Was mache ich da, wenn ich es wirklich so mache, wie ich es gemacht habe?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die so eine Entscheidung macht man sich nicht leicht. Das weiß, und die soll ja auch fürs ganze Leben eigentlich halten. Und deshalb muss man da schon sehr viel beten und dringen, auch mit jemandem reden oder mit verschiedenen Leuten auch reden und sich wirklich vor allem auch in der Stille für sich selber Klarheit gewinnen, ob dieser Weg richtig ist. Und dann hat man ja auch in der Gemeinschaft immer noch Zeit, sich zu entscheiden, immer wieder neu und durch all das, was man dann auch aufnehmen kann und wie man weitergeführt wird, dass ich dann wirklich auch sicher bin, das ist mein Weg.
Was sind geistliche Gemeinschaften, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk, er ist uns aus Diedorf zugeschaltet, und der Schönstädter Marienschwester Tatjana.
Hier unter dem Kreuze, dir Jesus ganz nah.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben und zuhören. Denn heute geht es um das Thema, was sind geistliche Gemeinschaften? Ganz konkret nehmen wir die Schönstädter Marienschwestern unter die Lupe. Und dazu sind wir verbunden mit Schwester Tatjana. Und wir sind auch verbunden mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Schwester, einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, Enrico ist mein Name, grüß Gott, ich rufe aus Baden-Württemberg an. Ich wollte einfach praktische Informationen, wo ich mich wenden kann, falls ich in eine Gemeinschaft eintreten darf. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 56, ich bin noch arbeitstätig und ja, ich habe drei große erwachsene Kinder, aber ich lebe seit 5 Jahren alleine.
Mhm. Ja, frag mal die Schwester.
Ja, es gäbe bei uns zum Beispiel die Möglichkeit, zu den Schönstadt-Männern zu gehören. Mhm. Das ist eine Gemeinschaft eben von Männern und Vätern, die sich zusammengeschlossen haben, die sich regelmäßig treffen, zu Gruppentreffen, zu gemeinsamen Exerzitien und Besinnungstage halten. Mhm.
Das heißt also ganz konkret, es sind nicht Männer, die zölibatär leben. Sie haben gesagt, es sind auch Familienväter dabei.
Ja, zum großen Teil, also eigentlich auch. Und die auch gemeinsam eben so wie auch nach dem Vorbild der Gottesmutter versuchen, in ihren Familien eben den Glauben zu leben.
Mhm. Gut, danke schön für Ihren Anruf. Und jetzt habe ich eine nächste Hörerin. Oh, das ist auch eine Fachfrau, Schwester Blandine. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin Schwester Blandine, aus gebürtig aus Koblenz und habe in Koblenz auch Schönstadt kennengelernt. Aber nachher bin ich in Leutersdorf eingetreten und da zu den Marienmägden, das ist ein Säkularinstitut, das war 1960. Und wir sind jetzt immer weniger geworden. Ich habe mich nach 4 Jahren hier nach Braunzart, Weiterstadt, gemeldet, in einem unserer Gemeinschaft, die als Behinderten Sühneanbetung, also in Anbetungsschwestern gewesen. Und als Anbetungsschwestern dieses Zweiges haben wir unser blaues Kleid behalten. draußen, die haben zivil getragen oder wenn sie zu Hause waren und wollten das blaue Kleid. Und ich bin bald 80 und ich behalte jetzt auch das blaue Kleid mit dem einfachen Schleier, dann, bis ich dann in die Ewigkeit eingehe. Aber unsere Gemeinschaft in Leutersdorf, da gibt es Priester und Brüder, eine Ordensgemeinschaft und unser Säkularinstitut. Und unsere Gemeinschaft heißt Anceda Domini. Wir haben unser Hauptfest am 25. März. Und es sind ganz Marianische. Mhm. Und ich bin hier von den Anbetungsschwestern die Letztlebende.
Schwester Tatjana, das war auch ein Lebenszeugnis, würde ich sagen, von Schwester Blandine. Sie ist auch eingetreten in ein Säkularinstitut.
Das ist auch schön, dass auf diese Art und Weise die Vielfalt deutlich wird. Dass wie so ein großes Sinfonieorchester, was in der Kirche spielt, auch die Gemeinschaften eben diese bunten Klangfarben da auch reintragen. Ich finde, dass das ein sehr schöner Beitrag war.
Mhm. Jetzt ist Frau Kiefer aus dem Saarland in der Leitung. Grüß Gott, Frau Kiefer.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mit eine Frage an die Schwester stellen. Ja?
Ja.
Mhm. Ja. Ja. Und zwar, ich war damals mit 14, da war ich in Schönstatt. Da habe ich da auch eine Exerzitie mitgemacht, war sehr schön, 5 Tage. Und da war auch eine Dame dabei und wir hatten auch zu Hause, ich war ja noch sehr jung, diese Gebetsgemeinschaft. Und dann hieß es damals, die ist im dritten Orden. Und mit dem dritten Orden, da wollte ich mal wissen, was das auf sich hat. Denn sie ist nachher nach Jahren wieder in die Heimat zurück und hat dann praktisch auch, sie war nicht verheiratet, hat aber dann doch so gelebt wie ich, wie wir jetzt auch, ne? Und da wollte ich mal wissen, der dritte Orden, da kam ich dann nicht ganz klar. Sie hat gesagt, sie wäre im dritten Orden. Oder können Sie mir da noch was dazu sagen? Also sie war ja dann nicht mit Kleidung oder so, aber sie hatte lange dort, in Schönstatt war sie dort in der Gemeinschaft drin. Und dann nachher kam sie nach Hause und hat dann praktisch ihr Leben jetzt so weitergelebt wie ich auch, ne? Und deswegen wollte ich von dem dritten Orden mal was Näheres wissen.
Ja, frag mir doch mal die Schwester.
Ja, es gibt viele Gemeinschaften, die einen dritten Orden haben. Bei uns in der Schönstatt-Gemeinschaft an sich heißt das nicht so, sondern man gehört dann zur Schönstatt-Bewegung und kann die Spiritualität weiterleben, je nachdem eben in welcher Situation. Aber es gibt Gemeinschaften mit dem dritten Orden, da kann Ihnen vielleicht auch Herr Pfarrer Birschek noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Ach so, ja, danke.
Ich denke, zum Beispiel bei den Franziskanern spricht man ja dann auch vom dritten Orden oder franziskanische Gemeinschaft. Und ich glaube, damit umschreibt man Menschen, die nicht im Kloster leben und nicht im engeren Sinne in der Gemeinschaft sind, sondern einfach auch im Geist, zum Beispiel der Franziskaner oder andere, im Geist Benediktiner auch lebt, wie die Franziskaner auch, aber mitten in der Welt. Mhm. Ich weiß, dass sich dann auch immer franziskanische Gemeinschaften getroffen haben zu Wochenenden, zu Gebetstagen. Mhm. Und dann haben sie auch mal gesagt, wir gehören zum dritten Orden.
Ach so. Mhm. Ja, ich könnte mal
vorstellen. Eine Gemeinschaft, die sich um verschiedene Ordensgemeinschaften gruppiert, aber nicht unbedingt so dazugehört wie eine Schwester, die jetzt richtig im Kloster lebt. Ne?
Also, dann kann man sich vorstellen, dass die vielleicht solche Arbeiten, dass man für das leibliche Wohl gesorgt hat, dass sie wahrscheinlich dort eingesetzt waren, ne? Die aus dem dritten Orden, mit Küche und solch in dieser Richtung mehr da gearbeitet haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das mitgekriegt mit dritten Orden und dessen hat mich das mal interessiert. Und ja, ich denke, ja, dann komme ich mit klar.
Mhm. So. Gut, danke schön, Frau Kiefer, für Ihren Anruf.
Ja, danke auch.
Alles Gute für Sie.
Ja, danke ebenfalls. Danke.
Tschüss. Ja, dritter Orden, das ist natürlich, es gibt ja ganz viele Untergruppierungen. Schwester, gibt es bei Ihnen auch Untergruppierungen?
Eine Untergruppierung ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort, sondern eben selbstständige Gemeinschaften und Gliederungen. Davon hatten wir ja vorhin schon mal gesprochen, eben wirklich, dass auch von den verschiedenen Lebensformen abhängig jeder seinen Weg finden kann. Mhm. Aber was uns wirklich eint, ist auch die gemeinsame Spiritualität. Was uns eint, ist die Liebe zur Gottesmutter, dann auch unser Gründer und auch die Liebe zu ihm und eben die Liebe auch zu unserem Heiligtum, zu unserer Schönstadtkapelle.
Also kann ich mir das so vorstellen, jeder ist sehr frei in seinen Dingen in der Gemeinschaft, aber es steht alles unter dem Dach und das sind auch sozusagen die Grundsätze. Das ist der Glaube an Maria, das ist an das Schönstadtheiligtum und so weiter. Da ist alles sozusagen unter einem Dach und miteinander vereint. Dadurch wird auch das Bild der Familie dann sichtbar.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild dafür. Eine große Familie, wo eben jeder auch seinen Platz findet. Und eine eben im engeren Zusammenschluss und eben auch weitere Verwandte, aber eben eine große Familie.
Mhm. Schwester Rosemarie ist in der Leitung. Auch Schwester, Ordensschwester. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich zunächst erstmal bedanken, dass es überhaupt möglich ist, dass über Horeb etwas über unsere Schönstadtbewegung gesagt ist. Und ich möchte mich vorstellen, ich bin 85 Jahre alt und bin heute noch so begeistert wie vor 65 Jahren, als ich eingetreten bin. Das ist also erstmal das. Und ich bin heute noch fasziniert von allem, was ich heute erlebe und was in Schönstadt überhaupt noch möglich ist und was alles getan wird. Was mich jetzt betrifft, ich habe versucht, überall, wo ich gewesen bin, ich habe viel mit Frauen und mit Gruppen und in der Gemeinde gearbeitet und ich habe immer versucht, das, was unser Gründer gesagt hat, Pater Kendenich, Schönstadt, alles für Schönstadt. Schönstadt für die Kirche für den dreifaltigen Gott. Und so habe ich also versucht, die Menschen zum Liebesbündnis zu führen. Das Stichwort Liebesbündnis und Gründer, Pater Kendenich und Heiligtum. Vielleicht kann Schwester Tatjana darüber mal kurz was sagen.
Wow, wunderbar, Dankeschön.
Ja, bitte. Ja, sehr gerne sage ich dazu etwas, ja. Das Stichwort Gründer vielleicht am Anfang, denn keine Gemeinschaft wird, ohne dass es jemanden gibt, der sie gründet. Unser Gründer, Pater Josef Kentenich, hat sehr jung unsere Gemeinschaft gegründet. Und zwar fing die Vorgründungsgeschichte eigentlich schon vor genau 100 Jahren an. Es 1912 ist unser Gründer geistlicher Erzieher in einem Studienheim geworden, hat dort die Verantwortung für die Jungen gehabt, die einmal Priester werden wollten. Und er hat versucht, mit seinen ganz originellen Erziehungsmethoden ihnen zu helfen, dass sie freie priesterliche Charaktere werden können. Und das unter dem Schutz Mariens. Das ist ihm klar geworden, es fällt alles viel leichter, wenn man mit Maria gemeinsam diesen Weg geht. Ja, das ist das eine, was uns wirklich eint und verbindet, unser Gründer. Also die Gemeinschaft, die in seinem Herzen auch und durch das, was ihn geprägt hat, entstanden ist. Er selbst hat eine ganz große und tiefe Liebe zu Maria gehabt und die ihn auch geprägt hat sein ganzes Leben lang. Ja, und dann hat sich ergeben, dass er für diese Jungengruppe, die sich da zusammengeschlossen hatte, einen Raum brauchte. Und da ist eben diese kleine Kapelle, die es jetzt in Schönstadt gibt und weltweit fast 200 Mal. Diese kleine Kapelle ist dann der Ort geworden, an dem sich diese Gruppe getroffen hat und wo Schönstadt auch entstanden ist. Denn vorsehungsgläubig hat unser Gründer überlegt, wenn wir die Gottesmutter bitten, dass sie hier in diesem kleinen Heiligtum zu Hause ist, dass sie sich hier niederlässt und Gaben und Gnaden austeilt, wenn das möglich ist, dieses Wunder durch unser Beten und Opfern, dann wird hier vielleicht auch ein neuer Gnadenort. Und dann können wir dazu beitragen, dass der Glaube in unserem Land und darüber hinaus auch heute noch sichtbar wird und erfahrbar wird. Und dass eben Deutschland auch ein gläubiges Land bleiben kann.
Mhm. Was sind geistliche Gemeinschaften, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk und der Schönstädter Marienschwester Tatjana. Als nächstes ist in der Leitung Frau Dülz. Grüß Gott, Frau Dülz.
Grüß Gott. Ich bin Benediktiner Oblatin einer Benediktinerinnenabtei. Benediktiner Oblaten sind Menschen, die in der Welt leben, die sich mit der Regel des heiligen Benedikt in der Weise beschäftigen, dass sie versuchen, die in der Welt zu leben. Sie beten auch Brevier. Sie haben eine Oblation auf das Kloster, dem sie in dieser Weise beigetreten sind. Sowohl die Männerabteien wie die Frauenabteien haben Benediktineroblaten. Das ist zunächst standesungebunden. Da können verheiratete und unverheiratete, verwitwete oder wie auch immer Oblate werden nach einer Probezeit. Man kann allerdings weitergehen und sich für einen bestimmten Stand entscheiden, der zölibatär ist. Das ist dann Sache des Ortsbischofs. Das ist der Kanon 604 des CIC. Die Weihe nimmt dann Bischof oder Weihbischof vor. Da muss man nicht Oblatin sein, da kann man auch Tertiarin des Franziskanerordens sein oder dem Karmel nahestehen oder eine andere Spiritualität haben. Die Vorbereitungszeit ist mehrere Jahre. Man kann also die Spiritualität dann mit einem zölibatären Stand als Frau verbinden. Das ist nicht so sehr bekannt und deswegen sage ich das.
Das ist sehr hochinteressant, Frau Dülz. Sie rufen an aus Mainz, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen.
Ja.
Gibt es denn in Mainz viele Oblaten?
Es gibt vom Kloster Engeltal, das ist Diözese Mainz, gibt es 50 Oblaten. Davon 49 Frauen und ein Oblate. Die waren als OP, als Ehepaar eingetreten und die Frau ist leider verstorben, die dazugehörte. Und er kommt nicht so oft, er ist schon in hohem Alter. Aber die Oblatinnen haben Treffen so alle 6 bis 8 Wochen, die man möglichst wahrnehmen soll, wenn man kann. Und haben auch Exerzitien, einmal im Jahr wird das angeboten, immer so zu 8 oder 9, dass es nicht zu viele sind.
Und Frau Dülz, wie leben Sie als Oblatin?
Ich habe sehr viel Freude an der Liturgie und Gotteslob, deswegen bin ich auch in der Domkantorei und ich versuche, die beiden eben genannten Lebensformen zu verbinden.
Sehr schön. Ja, herzlichen Dank, Frau Dülz.
Bitte schön.
Viele Grüße nach Mainz.
Ja, danke. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Schwester Tatjana, Oblaten, gibt es das auch bei Schönstatt?
Oblaten gibt es bei Schönstatt nicht, aber wie gesagt, es gibt ja die verschiedenen Gemeinschaften.
Aha. Schwester Tatjana, jede geistliche Gemeinschaft hat ja auch unterschiedliche Ziele und Prägungen. Welche Prägung hat denn Schönstatt?
Unsere Prägung ist vor allen Dingen auch marianisch. Und was uns ganz wichtig ist, ist der Bund mit Gott. Vorhin fiel ja das Stichwort Liebesbündnis. Das ist für uns auch etwas ganz Prägendes, dass wir versuchen, den Taufbund, den ja jeder Christ mit Gott geschlossen hat, in unserem Alltag noch vertiefter zu leben. Im Hochgebet heißt es ja so schön, immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten. Und dieses Wort ist für uns eben im Liebesbündnis zu einer ganz großen Erfahrung geworden. Gott bietet uns immer wieder seinen Bund an und er lässt uns ganz unmittelbar und direkt das große Geschenk des Taufbündnisses erleben, dass wir nämlich jeder ganz persönlich in Christus die Lieblingsbeschäftigung Gottes sind und berufen sind, Gott auch zu unserer Lieblingsbeschäftigung zu machen. Und wir wollen das Ganze noch vertiefen, indem wir uns eben auch verbinden mit Maria, die ja als die neue Frau oder der neue Mensch diesen Bund in ganz vollendeter Weise gelebt hat. Und das ist für uns auch ein ganz gutes Mittel und eine große Hilfe auf unserem Weg, Christsein zu sein, wenn wir uns an Maria orientieren können und auch mit ihr verbunden sind und auch von ihr diese Kraft erhalten können. Es gibt ja ganz verschiedene Bilder oder Titel, unter denen man Maria anrufen oder verehren kann. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir sie sehen in erster Linie als Mutter. Aber für uns ist auch wichtig, dass sie Erzieherin ist, so wie sie in der Heiligen Familie ihren Sohn sicher auch erzogen hat und mit dem Heiligen Josef eben eine gute heilige Familie war. So möchte sie auch heute die Gottesfamilie erziehen. Und deswegen vertrauen wir uns ihr auch an und hoffen, dass sie uns die Gnaden vermittelt und mit ihrem Vorbild auch hilft, dann selber eben gute Christen zu werden und im Alltag daraus zu leben. Das ist auch etwas, was sich in unseren Schönstattzentren oder Heiligtümern widerspiegelt. Die Heiligtümer, unsere Schönstattkapellen, haben alle auch einen ganz besonderen Namen oder eine besondere Sendung. Und unser Schönstatt-Heiligtum im kleinen Paradies, da verehren wir, unser Patronat ist Maria, Mutter und Erzieherin, weil uns das auch ganz wichtig war, dass gerade auch die Menschen hier, wenn auch viele Wallfahrtsorte dort noch sind, aber dass sie auch erfahren, Maria ist Mutter und sie erzieht uns, sie hilft uns, unserem Glauben im Alltag konkret zu leben.
Gut, danke schön, Schwester, für diese umfassende Information. Jetzt habe ich Frau Thiel in der Leitung. Grüß Gott, Frau Thiel.
Ja, grüß Gott. Ja, ich möchte nur sagen, dass auch ich zu einer Gemeinschaft gehöre, und zwar zu der Gemeinschaft Senioren, Kranke und Behinderte in der Schönstatt-Gemeinschaft. Und zwar ist das ein Zusammensein von älteren Menschen, die sowohl selber teilweise auch schon krank sind, aber auch Kranke betreuen, die also auch Betreuerinnen sind. Und wir haben oft ein Zusammenkommen und ich gehöre zu der Gruppe, zu dem Schönschaftszentrum von Mainz, das ist in Weißkirchen, nicht so weit von hier. Und ich war jetzt zuletzt dort zu den Besinnungstagen im Advent. Das sind also immer sechs Tage, die jedes Mal ganz gefüllt sind, sechs Nachmittage. Und da war ich jetzt dort auch. Und dort kann man also auch immer seine Beichte ablegen. Das ist sehr schön. Das ist Gottesdienst und Vortrag. Ich muss sagen, das hat mir schon viel gegeben. Und es gibt auch die wandernde Mutter Gottes, die also weitergetragen wird in die Familien. Aber dazu kann ich mich jetzt nicht mehr so aufraffen. Ich wollte nur sagen, dass ich dazugehöre und dass ich das auch sehr schön und bereichernd finde.
Mhm. Dankeschön, Frau Thiel.
Bitteschön.
Herr Pfarrer Bierschenk, das Liebesbündnis hat uns vorhin Schwester Tatjana etwas erklärt. Ein Liebesbündnis gibt es doch sicherlich auch für Sie als Priester, als Orts- und Gemeindepfarrer.
Ich denke mal, wir nennen das vielleicht jetzt nicht so, aber ich glaube schon auch als Pfarrer lebt man, wenn man jetzt den Begriff verwendet, ein Liebesbündnis zu Gott auch, dass man sein Leben immer wieder ihm schenkt und auch die Verbindung mit ihm erneuert. Und Maria als Mutter des Herrn, die auch von vielen verehrt wird als die Mutter auch für die Priester oder für die geistlichen Berufungen. Da glaube ich, das ist dann so, wenn man das jetzt umschreibt mit meinen Worten, dass man sich dieser Verbindung immer wieder auch bewusst wird und dass man auch aus dieser Verbindung seinen Alltag lebt. Die Aufgaben, die man als Priester zu bewältigen hat, kann man ja letzten Endes nur aus einer tiefen Verbundenheit, aus einem Bündnis mit ihm heraus auch tun. Und ich glaube, und das sage ich auch so ein Stück, dass man auch mit meiner eigenen Gemeinde oder mit den Menschen, die mir hier anvertraut sind, verbunden ist, auch in einer Gemeinschaft lebt, auch sich beschenkt fühlt, indem man selber sich schenkt, der Gemeinde als Seelsorger auch, aber dass man auch spürt, die Liebe und die Offenheit und auch das Mittragen durch die Gemeinde vor Ort, das ist für mich auch wie ein gutes Bündnis. Und ja, das würde ich vielleicht jetzt so mit meinen Worten das so umschreiben, dass man einfach diese Verbundenheit braucht, so wie es ja in der Bibel auch im Alten Testament oder auch dann im Neuen Testament, wie Gott einen Bund mit den Menschen hat. Das ist ein schönes Wort, ein Liebesbündnis. Und die Liebe ist ja dann auch das Lebendige zwischen Menschen. Und wenn sich das dann auch über diese verschiedenen Bereiche erstreckt, dann ist das auch lebendig. Und dann erleben sich beide Seiten auch als Beschenkte.
Ja, wunderbar. Gut, dankeschön. Die Sendung neigt sich nun ganz langsam dem Ende zu. Herzlichen Dank, Schwester Tatjana, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und auch herzlichen Dank an Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, dass Sie auch die Zeit gehabt haben, um mit uns hier über das Thema »Was sind geistliche Gemeinschaften?« zu reden in der Sendung »Grundkurs des Glaubens«. Liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie angerufen haben. Und wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Nutzen Sie unseren CD-Dienst, rufen Sie an, Sie kriegen dann kostenlos eine CD zugeschickt. Und nun die Telefonnummer, das ist die 08323 96 75120. Noch einmal 08323 96 75 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8323 96 75 120. Ganz einfach geht das natürlich auch über das Internet. Schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. Übrigens auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das letzte Wort soll Gott haben, liebe Zuhörer. Schwester Tatjana, darf ich Sie bitten um ein Gebet jetzt am Ende der Sendung?
Ja, ich möchte alle einladen, mitzubeten, die wollen und können. Was uns sehr wichtig ist, ist das unser Liebesbündnisgebet. Wir nennen es auch die kleine Weihe, mit der wir uns immer wieder Maria anvertrauen können. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar
und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, so bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und dein Eigentum.
Amen. Ja, und zu guter Letzt, Herr Pfarrer Bierschenk, bitte um den Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.